Nun, wir hatten vorletzten Sonntag einen Gedanken betrachtet, seit der Herr ist mein geworden. Es ist so wie ein Zustand gewesen und dann kam ein anderer Zustand, wo der Herr mein geworden ist. Und letzten Sonntag hatten wir auch einen Gedanken gehört, auch wieder, wo zwei Seiten uns gezeigt wurden, entweder oder. Und diese Morgenstunde möchte ich jetzt noch mit der Hilfe Gottes über einen Gedanken sprechen, der so eine Art Vorsetzung wäre. Ich habe nicht gedacht, eine Vorsetzung zu machen oder anpassen, aber es kam mir so dieser Gedanken. Und wir lesen ein Schriftwort aus Lukas 9. Lukas 9, Verse 51 bis 56. Es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Gesicht darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Als das aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sagten sie: Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Er aber wandte sich um, tadelte sie und sagte: Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Und der Gedanke für heute Morgen sollte sein, welches Geisteskind ich bin. Die Begebenheit gibt uns bekannt, dass Christus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist. Und dann kam die Zeit näher, dass er nach Jerusalem soll gehen. Und er nimmt das vor, gehe nach Jerusalem, da wo sie gewesen sind. Und mag sein, dass er den Jüngern auch gesagt hat: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und er wusste, warum er gehen musste. Er hatte seine Gedanken mit Jerusalem verbunden. Und für ihn war jetzt der Weg, gehen nach Jerusalem. Und so wie das manchmal geht, geht auch dieser Weg durch Samarien, durch dieses Land der Samariter. Und wahrscheinlich war das schon so, dass der Tag sich zu neigen begann. Und Jesus sandte dann Boten, heißt es, also jemanden sandten in das Dorf, welches vor ihnen lag, und sagte, sie sollen dort eine Herberge suchen. Und es sieht so aus, dass als die Jünger kamen dann in das Dorf, dass die Menschen erfuhren, dass Jesus will nach Jerusalem gehen, dass er will da nicht bleiben, er will nur eine Zwischenübernachtung machen und dann weitergehen, und es gefiel ihnen nicht. Es hat ihnen nicht gefallen, und ich denke, sie hatten sehr viel von Christus gehört und wahrscheinlich hatten sie von ihm auch eine gute Meinung vielleicht oder ein gutes Empfinden. Und sowieso, weil er so viele Kranken geheilt hat, wäre gut, doch so einen Menschen unter sich zu haben. Was auch immer, es gefiel ihnen nicht, dass er nicht bleiben will. Und weil er nicht bleiben möchte, dann soll er auch hier nicht übernachten. Dann soll er sich suchen, einen Platz zum Schlafen auf einem anderen Ort und Stelle. Und das heißt, und sie nahmen nicht auf. Es gefiel ihnen nicht. Mich hat das bewundert, wie sie dann einig geworden sind. Dieser Ort Das heißt, sie nahmen ihn nicht auf. Das heißt, wahrscheinlich ist das dann schnell sich rumgesprochen. Jesus geht durch das Dorf, er will übernachten, dann geht er weiter. Und so wie alle die einig gewesen sind, hat mich bewundert, nicht annehmen. Er soll dann weitergehen. Und dann lesen wir, dass die Jünger dabei gewesen sind, aber zwei von ihnen, Jakobus und Johannes, sie hatten den Herrn herzlich lieb. Und als sie das gehört haben und gesehen haben, wie sie jetzt die Menschen aus dem Dorf Christus behandelten, es ging ihnen dann hoch. Ja, sie konnten das nicht verstehen, wie kann man den Meister abweisen, dass die Menschen so hart gegen ihn sind oder auch gegen sie alle. Und sie geben einen Vorschlag und sagen zu Christus: Herr, wenn du willst, so lassen wir Feuer vom Himmel fallen und lassen wir alle vernichten. Ein schlimmer Gedanke hat sie erfasst. Sie liebten den Herrn und jetzt kam der Eifer von ihnen, bei ihnen hoch. Wie können wir da so handeln gegen Christus? Und sie sagen: Wenn du nur uns ein Wort sagst, dann lassen wir das geschehen. Sie sollen alle vernichtet werden. Es heißt dann aber, Jesus wandte sich um, tadelte sie und sprach. Es hat Christus nicht gefallen, dieser Eifer für ihn. Es hat Christus nicht gefallen, dass sie so für ihn einstehen. Ich meine, auf diese Art einstehen für ihn so eifern. Und er tadelt sie und sagt, bei mir steht es so: Ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Die ältere Übersetzung ist so, sie ist eine Frage gestellt: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder seid? Er will ihnen sagen: Wie könnt ihr auf solch einen Gedanken kommen, gegen Menschen zu handeln? Christus war ja gewöhnt, dass er abgewiesen wird, dass er vielleicht verlacht oder ein Unglaube wurde ihm immer wieder vorgebracht. Er spürte das wahrscheinlich jeden Tag. Es gab auch Zeiten, wo er froh ist gewesen und war alles schön und gut, aber es gab immer wieder Zeiten, wo er auf einen Widerstand gestoßen ist. Und dieser Widerstand zeichnete sich immer aus in dem Verhalten des Menschen gegenüber Christus, so wie sie ihn angesprochen, so wie sie vielleicht sie stellten ihm Fragen, damit sie ihn fangen könnten in seinen Worten. Aber das wusste ja alles. Das war ihm bekannt und er lebte mit ihm. Weil er andere Gesinnung hatte, andere Gedanken waren in seinem Herzen und Seele. Aber jetzt kommen die Jünger, die er doch schon so viel belehrt hatte, doch so viel ihnen gegeben hatte. Wenn wir überlegen, die Zeit der Bergpredigt allein lag hinter ihnen. Was Jesus Christus in der Bergpredigt ihnen alles an das Herz legte, was er ihnen gegeben hatte, müsste doch sie verändert haben. Und ich bin überzeugt, dass sie auch in vielen Dingen anders geworden sind. Aber da kam jetzt wieder eine Situation, in der sie eigentlich unterlagen. In dieser Lage, sie packte einen Eifer für Christus. Sie meinte es eigentlich gut und wollten jetzt doch schützen ihren Herrn. Es hat ihnen nicht gefallen. Merken wir, wie Menschen können für Christus eifern, aber ohne Verstand. Oder mit einem falschen Eifer. Oder mit einem Eifer, welchen selbst Christus gar nicht gefiel. Und es heißt, Jesus tadelte sie und stellt ihnen die Frage: Wisst ihr, welches Geisteskinder ihr seid? Ist das überhaupt euch bewusst, welcher Geist in euch wohnt? Ihr seid Kinder eines Geistes, welcher eigentlich nie auf solche Gedanken führen wird. Stellt ihnen eine Frage. Eine Frage, die auch nur entweder oder zu beantworten wäre. Eine Frage, die man nicht kann sagen: Ja, weißt du, ich habe den Geist Christi in mir, aber etwas habe ich noch von dem anderen Geist. Und jetzt ist er wach geworden. Und leitet mich auf böse und arge Gedanken. Jesus sagt, wisst ihr das nicht? Aber bei mir heißt es so, ihr wisst das nicht. Es wird sagen, ihnen ist es nicht voll bewusst, welcher Geist doch in ihnen ist. Es ist ihnen nicht so bewusst. Aber schauen wir die zwei Seiten an. Einmal die Samariter und einmal die Jünger. Wie haben die Samariter gehandelt? Sie haben gehandelt gemäß dem Stande ihrer Seele, haben sie eigentlich auch so auch gehandelt. So wie sie gelebt haben, so wie ihr Herzenszustand gewesen ist, so haben sie das auch kundgetan. Willst du nicht bei uns bleiben, dann geh, dann brauchen wir dich gar nicht. Eine Art, wie Menschen handeln, sie, und in dem eigentlich zeigt es sich, was im Menschen innen drin ist doch, in was ihn befasst. Es hat ihm nicht gefallen, dass er nicht bleiben will. Und dann soll er auch nicht bei uns auch nur eine Nacht übernachten. Dann wollen wir ihm gar nicht mal helfen. Es hat ihnen nie gefallen. Aber das waren die Samariter. Ich will jetzt nicht sie so verurteilen von oben herab. Aber es war ihr eine Handlung, es war ihr Leben. Es war ihr Wesen, es war der Geist, welcher in ihren Herzen gewesen ist. Sie waren die Kinder eines Geistes, der so handelt. Oder wir werden es heute so sagen, das waren Kinder der Welt. Wir haben gehört, im Einleitungswort wird so gesagt, denn wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sie ist es bezogen auf die Kinder Gottes. Aber den Samariter war das fremd. Ihnen war fremd die Gesinnung Christi, wie Christus gesinnt ist. Eigentlich, sie wussten gar nicht, was sie verpasst haben. Wir wissen nicht heute, was geschehen wäre in diesem Ort, wo sie gewesen wären, wenn Jesus dort übernachtet hätte. Es wäre vielleicht überhaupt eine schlaflose Nacht für Christus, für die Jünger, auch für sie. Es wäre vielleicht eine Nacht, wo sie gejubelt und gefreut hätte sich, wenn sie anders gehandelt hätten oder wenn sie einen anderen Geist in sich hätten. Aber sie handeln gemäß ihrem Geist, welcher in ihrem Herzen wohnt. Sie konnten nicht anders. Sie konnten nichts anderes handeln. Es war ihr Wesen, ihr Leben. So gegenüber einander zu handeln, es zeigt so, dass sie auch untereinander so gewesen sind. Keiner gönnt einem anderen das Gute, die Eifersucht oder was auch immer gewesen ist. Da war die Eifersucht eigentlich, er will nach Jerusalem und wir sind wir keine Menschen oder wie. Es war viel ist da zusammen, im Zusammenhang und sie geben keine Übernachtungsmöglichkeit im Dorfe. Christus hat wieder keinen Platz, keinen Raum. Wir kennen das in den im ersten Tagen, ja, als Christus zur Welt kam, keinen Raum. Und wiederum keinen Raum für ihn gefunden worden an diesem Ort. Aber die handeln die Menschen nach gemäß ihrem Stande. Aber wie ist die Reaktion dieser zwei Jünger ausgefallen? Warum haben sie so gehandelt? Warum konnten sie so auf scheinbar gar nicht so eine große Sache? Das hat Christus gar nicht bewogen, so sehr wie die Jünger. Warum konnten sie so reden? Warum konnten sie so handeln? Und ich denke, Christus, es heißt, es ist die Zeit gekommen, dass er von ihnen genommen werden musste. Einmal wird er genommen von ihnen, dass er sterben müsste. Und dann wieder zweimal genommen würde, dass er in den Himmel gehen würde. Er will sie verlassen, so leibhaftig, so er. Sie werden mit ihm nicht mehr zusammen sein, so wie bis jetzt. Und er geht, er hat den Auftrag und er macht ja nichts Falsches. Ja? Aber was ist dabei entstanden? Einmal von den Samaritern, einmal unter seinen Jüngern. Ist das etwas entstanden? Und ich denke, das hat Christus viel mehr befasst. Es hat ihm nicht gefallen und er stellt ihnen die Frage, welches Geisteskinder seid ihr? Aber was mir aufgefallen ist auch, dass die Jünger, sie sie berufen sich auf jemanden. Sie berufen sich auf Elia, welcher auch dieses getan hatte. Sie berufen sich auf einen Propheten, bekannten Mann Gottes und sagen, weißt du, er hat auch so gemacht. Und Geschwister, es ist verkehrt, wenn wir etwas vorhaben, aber wir sagen, weißt du, wenn dieser oder jener so gemacht hat und für uns oder für uns alle wäre diese Person ein Vorbild, ein Licht. Und ich würde sagen, weißt du, er macht so, ich kann ja auch so machen. Aber ich kann nicht meinen Fall mit seinem Fall vergleichen. Wenn wir zurückgehen, was Elia getan hatte, warum hat Elia das getan? Das können wir zu Hause lesen. Das ist mir jetzt ausgefallen, der König. Er war krank und er sandte Boten zu einem von den Göttern, wie er auch heißt, und sagt, frage ihn, ob ich gesund werde. Und es heißt, und der Herr redet zu Elia, das hat der Herr eigentlich empört. Gott hat es empört, dass dieser König, wo weiß, es gibt einen lebendigen Gott im Himmel, der Gott Israels, der da ist für sie, bis jetzt immer gewesen ist, und er fragt jetzt nach einer Hilfe bei den Göttern, denen auch die Samariter und die anderen Völker dienten. Und das empörte Gott. Und dieser Eifer für Gott gab er Elia weiter. Und als dieser Gesandte, das waren dann Kriegsknechte mit 50 Kriegsmännern, sie kommen zu Elia und sie sprechen Hohn und sagen, du Mann Gottes. Sie sprachen Hohn gegen Gott und gegen den Propheten, gegen den Mann Gottes und reden ihn an. Und dann sagt Elia, bin ich ein Mann Gottes? Dann soll Feuer vom Himmel fallen und verzehre euch. Gott hat sich bewiesen. Gott ist gestanden zu dem, was Elia gesagt hat. Sie waren eins. Dieser Geist, welcher der Herr in sich hatte, dieser Geist hat auch Elia getrieben, das zu tun. Das sind große Unterschiede. Aber die zwei Jünger, Johannes und Jakobus, sie meinten eigentlich gut. Sie hatten eigentlich einen Eifer. Und ich denke, sie hatten jetzt Empfinden bekommen, jetzt müssen wir für unseren Herrn eintreten. Jetzt könnten wir vielleicht unsere Treue und unsere Liebe dem Herrn zeigen, in der Tat, wie wir ihn sehr lieben. Und sie haben sehr lieb gehabt. Deswegen kam es für ihn so. Und sie sagen, wir könnten wie Elia machen, genauso wie Elia. Aber der Herr wollte nicht, dass sie wie Elia handeln. Der Herr wollte nicht, dass sie handeln. So, er sagt ja, warum bin ich überhaupt gekommen? Warum bin ich überhaupt unter euch Menschen da? Er will doch nicht vernichten. Er will doch nicht Schaden anrichten. Eigentlich, Christus war die Seele jedes von diesen Samaritern genauso wertvoll wie die Seele Jakobus und Johannes und der anderen Jünger. Natürlich liebte er seine Jünger und schätzte sie, sie waren ihm nah. Aber seine Liebe war nicht viel kleiner als die Liebe zu den anderen. Am besten hätte er die alle doch auch zu Jünger gehabt. Aber sie merken wir die Reaktion des Menschen, so zu handeln. Mir hat das nicht gefallen. Oder vielleicht bin ich unrecht behandelt worden. Und dann geht es mir hoch und ich reagiere. Aber Geschwister, das ist nicht der Geist, welcher Christus in uns haben will. Es ist nicht der richtige Geist. Und es gibt entweder oder. Und er sagt ihnen, wisst ihr das nicht, welcher Geist? Und sie konnte doch nicht sagen, Herr, das war der arge Geist, der böse Geist. Das wollten sie nicht haben. Aber Jesus sagte ihnen auch nicht, dass sie jetzt erfüllt sind mit dem bösen Geist. Er stellt ihnen die Frage. Und er will ihnen sagen, ihr habt doch einen anderen Geist. Und wenn die Samariter so schlecht handeln gegen mich, gegen euch, dann sollt ihr doch auch nicht so handeln, wie sie handeln. Merken wir, welch eine Schule das für uns, für das praktische Leben wäre. Es ist mir dieser Gedanke so groß geworden, und dass ich jetzt als Mensch, dass ich auch nicht so vorgehen müsste oder sollte oder könnte, diese Gedanken, sie haben noch nicht getan, Geschwister, sie haben nicht getan, aber der Herr tadelte schon sie für diese Gedanken. Es hat ihm nicht gefallen. Die andere Frage ist, wenn jetzt das geschehen wäre, wenn jetzt das Feuer gefallen wäre auf dieses Dorf, hätten dass Christus kein Gefallen dem hätte, bin ich überzeugt. Was hätte dann die Jünger empfunden, wenn sie dieses Elend gesehen hätten? Was wäre in ihren Herzen vorgegangen, wenn sie hätten dieses Elend gesehen, Feuer vom Himmel auf lebendige Menschen, auf ein ganzer Ort und verbrennt? Hätte ihr Herz nicht dann geblutet und es bereut, wenn sie das getan hätten? Aber Geschwister, wiederum, so können Menschen manchmal handeln. Aber wenn sie die Folgen gesehen hätten, oder wenn sie Gedanken sie gemacht hätten, bevor sie schnell losschießen, wie die Jünger, es ging schnell raus, und die Folgen, sie hätten dann längst nicht so gehandelt. Sie hätten nie so gehandelt gegen einen Menschen. Und wenn es ein Mensch in der Welt ist, und wenn es ein Mensch, der viel vielleicht verdient hatte, zum gestraft werden, aber die Folge, wie ich jetzt, ich habe den Geist Christi in mir, ich habe die Gesinnung Christi in mir, und auf einmal konnte doch nicht ertragen werden, so ein Übel. Und die andere Frage wäre jetzt, die Strafe käme über die Samariter, aber wäre es ihnen geholfen oder nicht? Es wäre doch keine Hilfe gewesen. Es wäre meine Handlung, meine Tat, mein Verlangen, sie zu strafen, hätte ihnen nicht zur Hilfe geschehen, sondern zum Verderben. So kann vielleicht ein gut gemeinte Strafe oder ein Verlangen doch, wie wir sagen, dass sie das wissen, ja. Es kann zu schlimmen Folgen führen. Da wäre es jetzt zu einem Tode geführt. Aber Geschwister, es kann zu einem geistigen Tode führen unter Umständen. Es kann zu Verletzung führen. Und deswegen sagt Christus, ihr wisst nicht, welcher Geist in euch ist. Ihr wisst nicht, gar nicht, was ihr überhaupt redet. Er tadelte sie. Ich habe nachgeschaut, in der Elberfelder Übersetzung heißt es so, ist das nicht erwähnt, dieses Wort, welches Geister ihr seid, es heißt so, nicht tadelte, oder er mahnte sie sehr scharf. Er hat sie gerügt, oder andere Übersetzung sagt, er ging sie scharf an. Christus merkte, dass wenn jetzt bei meinem Jünger solche Gedanken aufsteigen, das muss in der Wurzel gleich erfasst sein. Das muss raus aus dem Herzen. Er konnte nicht das ertragen. Für ihn war das sehr schlimm, dass die zwei seiner lieben Jünger solche Gedanken in sich tragen und sich mit solchen Gedanken befassen. Sie waren eigentlich in dem Sinn jetzt nicht besser wie die Samariter. Aber die Samariter, sie wollten nun dann mit Christus nichts zu tun haben. Die zwei Jünger, sie gehen noch weiter und sie hatten keine guten Gedanken sich. Sie geben etwas Raum für den anderen Geist. Sie geben etwas Raum. Und Geschwister, wenn ein Mensch dann einmal Raum etwas gibt und vielleicht Raum gibt und etwas tut und vielleicht erfüllt das seinen Herzenswunsch, hier war es jetzt eine Strafe gegen anderen. Aber das können viele andere Dinge sein, die dann uns erfassen mögen. Wisst ihr, der Raum bleibt dann schon erfüllt mit dem anderen Geist. Und der Geist wird so lange arbeiten, bis er noch mehr Raum gewinnt. Und irgendwann kommt es so weit, Geschwister, dass wir mit anderem Geist erfüllt sind. Es soll uns nicht gefangen nehmen. Es soll uns nichts gefangen nehmen in unserem Herzen, sonst sind wir doch belastet. Die Jünger, wenn jetzt das geschehen wäre, dieses Schlimme, sie wäre eigentlich belastet. Sie hätten diese Last eigentlich doch in sich getragen, weiterhin. Das wäre bei ihnen. Sie hätten das getan. Aber Christus ermahnte sie scharf und sagt: Kinder, ihr habt doch einen anderen Geist. Ihr könnt nicht so handeln. Ihr müsst nicht so denken in eure Gedanken. Und er ermahnt die Menschen, die seine Jünger, und lässt es nicht zu. Er will ihnen sagen, ihr habt anderen Geist. Und dieser Geist eigentlich war ja im Herzen. Und die Werke jedes Geistes geben wir kund in unserem Leben, unseren Mitmenschen. Und dieser Geist, welcher uns beseelt oder uns führt oder uns leitet, dieser Geist zeigt sich nach außen vor, einmal bei den Samaritern, und da war die Gefahr bei den Jüngern. Ich habe in einer Posaune, glaube ich, von 1927 eine Begebenheit gelesen. Die habe ich einmal auch gehört in einer Predigt von Bruder Sonnenberg. Und da vor kurzem kam das mir, die Begebenheit von einem Menschen, der Gott diente. Aber er hatte das Gefühl immer, er wurde gehindert von anderen Menschen. Er hatte das Gefühl, die anderen stören ihn, so ganz Gott ergeben zu dienen, frei zu dienen. Und weil er immer in seinem Herzen Probleme hatte. Und dann nahm er sich vor und er ging irgendwo auf einsamen Ort zum Leben. Und für ihn war es so, wenn ich jetzt allein bin, dann kann ich Gott ganz dem Herrn dienen. Stört mich nicht und ich werde vielleicht auf keine bösen und argen Gedanken kommen. Und er geht hin und lebt ganz allein. Dieser Mann, und es ist beschrieben, dann wohnte er wahrscheinlich in einem Zelt oder, und er wollte morgens sich Wasser holen und er hat einen Krug in der Hand und er geht an den Bach, zum Wasser zu schöpfen, zum für sich, zum wahrscheinlich den Tee machen. Und es heißt, und er nimmt den Krug und stellt ihn hin und er kippt ihn um, der Krug. Naja, er ist umgekippt, er stellt ihn wieder auf den so einen Stein, er kippt wieder um. Und so ging es eigentlich mehrere Male, dass der Krug aus irgendeinem Grund immer umkippt. Und dann heißt es so, dann packte ihn die Wut. Es ist so schön beschrieben. Ich glaube, 1927 Posaune. Packte ihn die Wut und er nimmt den Krug und schlägt ihn auf den Stein, dass er einfach zerschellt und weg ist da. Und dann steht die Frage unten, ja, wo lag das Problem? Dass er nicht konnte dem Herrn dienen und den anderen Geschwistern. Wo lag das Problem? An den Geschwistern oder lag es an seinem Herzen? Das, was in seinem Herzen gewesen ist, das hat sich dann auf dem Krug dann bekannt gegeben. Das war sein Herzenszustand. Und Geschwister, der Herzenszustand einmal hatten die Samariter. Und jetzt war in diesem Moment, sind die zwei Jünger auch schwach geworden. Und das, was in ihrem Herzen war, das kam nach außen. Das kam nach außen und Christus tadelte sie. Es hat ihm nie gefallen, dass sie so für ihn eifern. Solchen Eifer braucht Christus nicht, wenn Menschen so für ihn eifern und etwas dabei noch vielleicht Schaden anrichten, kaputt machen mögen. Aber es soll nicht sein unter den Kindern Gottes. Es soll nicht sein, dass wir als Kinder Gottes so handeln mögen gegen Menschen. Es ist die Rede hier nur von den Gedanken. Gedanken und Worten. Es ist noch keine Tat erfüllt worden. Es ist noch nichts gemacht worden. Aber allein der Gedanken. Und Christus sagt, wisst ihr nicht, welches Geister ihr seid? Welche Gedanken erfüllen ein Kind Gottes? Oder was soll ein Kind Gottes erfüllen? Ein Kind Gottes, welches dem Herrn vom Herzen dienen will. Ein Kind Gottes, reden wir, ist ein Zustand des Menschen, welchem einmal die Sünden vergeben sind. Er ist erlöst, er dient dem Herrn. Ein Kind Gottes ist auch, welcher dann ein geheiligtes Leben führt. Aber was erfüllt, was soll uns erfüllen? In dem Einleitungswort habe ich angeführt, auch ist die Rede von einem Geist Gottes. Wir schlagen aus 1. Korinther 2. Und was mir groß geworden ist, das habe ich gestern unterwegs mit dem Bruder Otto auch gesagt, wie das doch interessant ist, dass immer der Mensch selbst weiß, was in ihm ist. Wir sind nicht unwissend, was in meinem Herzen ist. Wir sind nicht unwissend, welcher Geist mich beseelt, welcher Geist mich erfüllt. Und hier sagt er so im 1. Korinther 2,11: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und der Geist des Menschen sagt mir, was ich bin. Wenn ich gegen mich offen bin und ehrlich bin und wenn ich aufrichtig gegen mich selbst bin, dann sagt mein Geist, was ich bin. Dann sagt er wird mir das genau sagen und deuten. Und dann sagt er im Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Wenn wir reden von der Welt, oft ist es so, dass kommen uns die Dinge der Welt in den Sinn. Große Dinge, große Sünden. Aber Geschwister, zur Welt gehört ganz viel. Zur Welt gehört ganz, ganz viel. Wenn wir auftun, Römer 12. Mir gefallen die ersten zwei Verse sehr. Ich habe, glaube ich, schon öfters sie angeführt hier. Römer 12, ich lese nur der zweite Vers. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Apostel Paulus sagt zu den Römer, wir sollen nicht uns gleichstellen. Er sagt so, wir sollten uns nicht anpassen zur Welt. Aber außerdem, dass wir das alles wissen, was zur Welt gehört, ist noch viel anders. Er sagt, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Da innen muss es angefangen werden. Da innen muss es anders werden, als vorher gewesen ist. Wenn ich jetzt immer wieder schlechte, böse Gedanken hatte, wenn ich immer Unfrieden hatte gegen jemand anderes, wenn mich immer etwas in meinem Herzen gekränkt hatte, Geschwister, das gehört zur Welt. Und wenn ich mit Worten rede, sehen wir die Jüngeren Jakobus, Johannes, sie sprechen keine gute Worte gegenüber den Samaritern. Aber wo war die Gesinnung Christi in diesem Moment? Wo war das Mitleid mit diesen Menschen, dass sie gar nicht wissen, dass Christus will bei ihnen übernachten? Ihnen ist es gar nicht bewusst, dass Jesus Christus will bei ihnen im Dorf übernachten, vielleicht bei jemand zu Hause, und sie wollen das nicht. Es ist schon schade, ja? Aber Geschwister, und er redet hier von einer erneuerten, die Gesinnung, die hat sich ganz verändert, die ist neu geworden, die alte Gesinnung, die uns bis jetzt beseelt hat, als wir noch in der Welt waren, als wir noch dem Feinde dienten, hatten wir andere Gesinnung und jetzt ist die ganz anders geworden, die ist neu geworden. Und erst, wenn wir die andere Gesinnung in unserem Herzen haben, wenn wir den einen anderen Geist in unserem Herzen, in unserer Seele haben und dieser Geist und Seele uns führt und leitet, dann können wir erst prüfen, redet ihr von dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Gottes Willen, dann sind wir fähig, prüfen den Gottes Willen, wenn wir die Gesinnung erneuert haben. Es spricht wieder auch welches Geistkind ich bin. Habe ich eine neue Gesinnung? Habe ich alles vergeben? Habe ich alles vergessen? Alles, was mich vielleicht kränken könnte, mich zum Unfrieden bringen möchte, auf schlechte Gedanken gegen meine Mitmenschen. Ich rede jetzt nicht nur als Geschwister. Wenn wir da schon keine guten Gedanken haben, dann ist das schon weit genug. Aber Geschwister, auch die Mitmenschen um uns, sehen wir, die Samariter war eigentlich jetzt die Welt und Christus mit den Jüngern wäre jetzt, wir sagen heute, die Gemeinde Gottes, ja. Aber ihre Gesinnung, ihre Gedanken gegen die Welt nach außen war nicht schön, nicht gut. Und da müssen wir auch aufpassen, ich persönlich auch. Man hat ja jeden Tag zu tun mit Menschen, die in der Welt sind. Wir sind unten ihnen. Aber Geschwister, vielleicht nicht, dass die Welt sagt, aber welches Geisteskinder sind sie? Sie könnte doch gar nicht nach ihrer Gesinnung so handeln, so reden, so tun. Sie kommen auch auf die Gedanken. Sie können auf die Gedanken kommen, welches Geisteskinder wir uns herausgeben. Wir sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich gehe zur Gemeinde Gottes, wir sind die Gemeinde des Herrn. Aber Geschwister, nicht, dass die Menschen Frage stellen, ja, welches Geisteskind bist du oder bin ich? Es wäre so viel zu sagen, die Zeit ist jetzt schon abgelaufen. In Epheser ist ein schöner Vers in Epheser 2 und dort redet Apostel Paulus von Kindern des Zorns. Aber doch, wir lesen das ganz kurz. Epheser 2, ganz am Anfang. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Das war der Zustand, bevor ich ein Kind Gottes geworden bin. Wir waren tot, wir hatten kein Leben, in denen ihr einst lebten, gemäß der Zeitlauf der Welt. Es war eine Zeit, in der wir lebten, so wie die Welt lebt, gemäß dieser Zeit der Welt. Und Geschwister, die Zeit der Welt, sie tut sich so schnell entwickeln. Wenn er damals noch das gesagt hat, was wollen wir heute sagen? Es hat am Samstag jemand erwähnt in der Besprechung, dass Kanada ein heidnisches Welt geworden sind. Und dann wurde erwähnt, aber wo ist Deutschland? Deutschland ist auch ein heidnisches Land geworden, ja, heidnisches Land geworden. Aber er sagt, ihr lebt nach dem, und das ist eigentlich der normale Zustand eines Weltmenschen, er lebt in, er ist tot. Er lebt nicht, also ich meine die Seele betrifft, was die betrifft, gemäß den Fürsten der Welt, gemäß diesen Geistes, welches Kind er ist, der in der Luft herrscht, nämlich den Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsam wirksam ist. Er arbeitet, dieser Geist, in den Kindern des Ungehorsam. Und unter ihnen haben auch wir alle einst unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Treiben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Wir waren alle von Natur aus. Das war unser Element, das war unser Wesen. Nicht Christus in uns, aber von Natur Kinder des Zorns. Ganz schnell, der Zorn ist da. Ganz schnell, ihm muss gesagt werden, ja, ihm müsste so etwas widerfahren. Er muss das wissen, oder sie alle. Von Natur, das ist die Natur dieses Geistes, von welchem Christus warnte Jakobus und Johannes. Es war die Natur, aber ein Kind Gottes, 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, dieser Ausspruch zeugt von dem, dass wir etwas anderes sind. Er sagt, ihr seid etwas anderes, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid auserwählt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Für welchen Zweck? Dann kommt es weiter. Um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis herausberufen hat. Geschwister, ein Kind Gottes hat diesen Geist, welcher verkündet die Tugenden Gottes. Es geht zu weit, wenn man noch eingeht, was eine Priesterschaft Gottes, ein Heiligtum sein wird. Es geht viel zu weit, wird uns die Zeit nicht reichen. Aber ein Kind Gottes auf der Welt ist, um die Tugenden Christi zu verkünden. Was ist jetzt wieder die Tugenden Christi? Wäre wieder ein großer Gedanke, welches Geistes Kind ich bin. Und dieser Geist verkündet die Tugenden des Geistes, welcher in mir ist. Welches Geisteskind bin ich? Wäre so viel zu sagen, welcher Geist wohnt in mir persönlich? Wisst ihr, wir müssen nicht viel jetzt die Bibel durchstudieren, um feststellen, welches Geist ich Kind bin. Ich muss nur daheim in Ruhe mich hinsetzen und der Geist zeugt dann von mir. Er wird mir sagen, welches Geist ich bin. Was ich noch kurz erwähnen will, Christus hat ja gehört und gesehen, was Jakobus und Johannes gesagt haben. Er war ja gegenwärtig. Aber Geschwister, es hat sich nichts verändert. Christus ist immer gegenwärtig. Und Christus hört und sieht und bekommt es immer mit, wie ich handle. Und Christus sieht immer, welcher Geist in mir ist. Er sieht immer, welches Geisteskind ich bin. Er musste Johannes und Jakobus tadeln. Ich will die zwei Jünger nicht herabstufen. Sie sind für mich als geistliche Vorbilder weit oben. Ich bin weit weg von den Jüngern. Aber Geschwister, der Herr tadelte sie. Warum? Er wollte ihnen einfach helfen. Er wollte, dass sie nie im Leben so etwas tun mögen. Aber Geschwister, ich bin überzeugt, es war eine Schule für sie, die ihnen bis zu ihrem Märtyrertode ausgereicht hatte. Ich glaube nicht, dass sie, als sie gemartert wurden und sterben mussten, dass sie böse und arge Gedanken gegen die Menschen hatten. Glaube ich nicht. Sie hatten in sich den Geist Christi. Der Geist Christi, welcher ihnen Kraft gegeben hat, das auch durchzugehen, das zu tragen. Welcher Geist wohnt in mir? Amen.